noch beten. Herr Jesus, du bist unsere Zukunft, zu dir wollen wir hin. Aber du bist nicht nur unsere Zukunft, du bist auch unsere Gegenwart, du bist mitten unter uns und in deinem Wort dürfen wir dir immer wieder begegnen. Wir bitten dich jetzt auch für die Zeit von der Predigt, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden und zu uns sprichst. Lass du gerade auch das Hören auf dein Wort zu unserer Auferbauung und zum Bau deiner Gemeinde dienen. Amen. Am Freitag war der letzte Schultag für die Schüler hier im Kanton Bern und auch für die Lehrer. Die Ferien haben angefangen. Da hier nur der Lehrer, der atmet auf. Ja. Ferien, das kannte das alte Israel nicht. Wie auch, das alte Israel kam ursprünglich von der Gefangenschaft, von der Sklaverei in Ägypten, 400 Jahre Sklavendienst. Ferien war da Fehlanzeige. Wir alle wissen, wie gut das tut, Ferien zu haben. Mal rauszukommen aus dem Alltagstrott, mal Pause zu haben. Nicht immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und als Gott das Volk Israel befreit hat aus der Sklaverei von Ägypten, hat Gott seinem Volk wunderbare Gebote gegeben. Unter anderem ja das Sabbatgebot, das Ruhetagsgebot. Ein Tag in der Woche sollte sein Volk ruhen. Und nicht nur das Sabbatgebot innerhalb von den 10 Geboten, sondern Gott hat seinem Volk auch etwas Wunderbares gegeben, nämlich das Gebot, Feste zu feiern. Und es gab 3 große Feste, 3 große Jahresfeste, wo das Volk Israel feiern sollte. Eine ganze Woche sollten diese Feste lang gehen. Und mit diesen Festen wollen wir uns heute beschäftigen. Das ist sozusagen Ferienersatz gewesen. Wir lesen dazu 2. Mose 23, die Verse 14 bis 17. 2. Mose 23, die Verse 14 bis 17. Übrigens in 3. Mose 23 werden die Feste dann ein bisschen näher noch beschrieben. 3-mal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, zur bestimmten Zeit im Monat Abib, so wie ich es dir befohlen habe. Denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Sodann das Fest der Ernte. Wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst, von dem, was du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. 3-mal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes, deines Herrn. Wir sehen, das alte Israel kannte 3 große Jahresfeste, an denen alle männlichen Juden nach Jerusalem kommen sollten, um dort in spezieller Weise vor Gott zu treten. Das erste Fest ist uns ganz gut bekannt, das Fest der ungesäuerten Brote. Es dauerte eine ganze Woche lang und wurde eingeleitet mit dem Passafest. Das Passafest erinnert uns an den Auszug von Israel aus Ägypten. Die Israeliten, das steht ja in der 2. Mose 12, mussten da, das war bei der 10. Plage von den Ägyptern, wo die Erstgeburt der Ägypter getötet wurde. Und die Israeliten mussten, damit der Todesengel bei ihnen vorbeiging, an die Türpfosten Blut von einem Lamm streichen und dann ist der da vorbeigegangen. Die Israeliten wurden verschont von dem Tod der Erstgeburt, weil ein fehlerloses Lamm anstelle von dem gestorben ist. Und sie wurden auf die Weise letztlich befreit von der Sklaverei in Ägypten. Also das war ein ganz, ganz wichtiges Fest, dieses Passafest und im Anschluss das Fest der ungesäuerten Brote. Von Jesus, seinen Eltern und Geschwistern wissen wir, die haben dieses Fest jedes Jahr gefeiert. Davon lesen wir in Lukas 2, dass sie nach der Gewohnheit nach Jerusalem gegangen sind, am Passafest. Jesus hat diesem speziellen Fest eine neue Bedeutung gegeben. Nämlich am Ende seines Lebens, da hat er mit seinen Jüngern noch einmal dieses Fest gefeiert. Einen Tag vorgezogen, weil er am Passatag dann gekreuzigt worden ist. Und dort bei diesem letzten Passamahl hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Beim Feiern dieses Passamahls hat er gesagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird beim Brechen des Brotes. Und dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das für euch vergossen wird beim Trinken des Weins. Jesus hat gesagt, ich gebe mein Leben quasi als Passalam für euch, zu eurer Erlösung, dass ihr durch mich Vergebung von euren Sünden habt, dass ihr nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde leben müsst. Also, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern oder in spezieller Weise an Karfreitag auch an Jesu Tod denken, da dürfen wir in dankbarer Erinnerung uns vor Augen malen, Gott hat uns befreit aus einer viel, viel größeren Sklaverei wie damals das Volk Israel. Er hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde. Aufgrund von Jesus, aufgrund vom Glauben an ihn, müssen wir nicht ewig verloren gehen, sondern dürfen das ewige Leben haben. Wir müssen nicht mehr unter dem Sklaventreiber der Sünde leben, sondern dürfen unser Leben in der Gemeinschaft leben mit dem Herrn Jesus Christus. Wir haben einen neuen Herrn, unseren liebenden Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir wissen dürfen, wir sind erlöst. Da können wir nämlich auch als Erlöste unser Leben führen. Und als Erlöste leben wir dankbar unser Leben. Und da leben wir nicht irgendwie unter einer Druckglocke unser Leben. Manche Leute haben ja eine komische Vorstellung, was das Christsein ausmacht. Einige Leute denken, das Christsein macht aus, du sollst. Aber Christsein bedeutet in erster Linie, erlöst zu sein. Ich habe einen Erlöser, der mich erlöst hat. Ich muss nicht mehr alles Mögliche tun, um Gott zu gefallen, sondern Gott hat mich erlöst. Und das macht mich dankbar Gott gegenüber. Und aus Dankbarkeit Gott gegenüber lebe ich dann so, wie es ihm gefällt. Und gerade diese Dankbarkeit Gott gegenüber, die Dankbarkeit dafür, dass wir einen Erlöser haben, der uns von der größten Not erlöst hat, ist uns auch eine Hilfe in den Situationen, wo wir in anderen Dingen drin sind, die uns Not machen. Manchmal macht uns ja die Arbeit Not, weil es da einfach schwierig ist. Oder wir haben Not mit bestimmten Leuten, wo es einfach schwierig ist im Miteinander mit ihnen. Und wenn wir in diesen Situationen erinnern, wir haben einen Erlöser, der uns aus der größten Not befreit hat, da dürfen wir die Gewissheit haben. Und dieser Erlöser, der steht auch uns in diesen schwierigen Situationen bei. Wir müssen nicht selber irgendwie schauen, wie komme ich damit zurecht, sondern wir dürfen auf seine Hilfe vertrauen. Und dieser Blick auf unseren Erlöser macht uns unendlich dankbar und gibt uns Kraft. Ja, das erste Fest, das Fest der Erlösung, daran wollen wir immer wieder denken. Das zweite Fest, das war das Fest von der Einbringung der Erstlinge der Erntegaben. Oder uns ist es viel bekannter als das Pfingstfest. Das Wort Pfingsten kommt vom griechischen Pentakonta und Pentakonta bedeutet 50. Dieses Fest der Erstlingsgabe wurde 50 Tage nach dem Passafest gefeiert. Das kann man so in 3. Mose 23 nachlesen. Die Erstlinge der Ernte, das war normalerweise die Weizenernte. Und jetzt gab es eine rabbinische Tradition, die besagt, 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, also nach dem Passafest, hat Gott seinem Volk die Gebote gegeben. Das ist das Fest der Offenbarung sozusagen, dass Gott sich da seinem Volk geoffenbart hat. Und jetzt, wenn wir mal schauen, was geschah 50 Tage, nachdem Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Da ist auch was Spezielles passiert. Da war nämlich wieder dieses Fest der Erstlingsgabe oder das jüdische Pfingstfest. Juden von der ganzen Welt sind nach Israel gekommen, um genau dieses Fest zu feiern, so wie es hier angeordnet worden war. Und an genau diesem Tag hat Gott den versprochenen Heiligen Geist den Jüngern gegeben. Wir kennen alle diese Geschichte, wo Petrus die große Pfingstpredigt gehalten hat und wo an einem Tag 3000 Männer zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wo sich bekehrt haben und sich dann taufen ließen. Wir können sagen, Pfingsten ist von daher auch die Geburtsstunde der Gemeinde. Und wenn wir jetzt die erste Gemeinde anschauen, da sehen wir, die erste Gemeinde, das waren alles Juden. Also das waren nicht Menschen von irgendwelchen anderen Völkern aus der Schweiz oder so, das waren alles Juden. Und wenn wir jetzt uns fragen, ja, was war denn genau da der Unterschied zwischen der Urgemeinde und den sonstigen Juden? Da sehen wir, dass es da einen wichtigen Unterschied gab. Nämlich, die einen, die haben den Heiligen Geist gehabt, weil sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, weil sie sich bekehrt haben. Und die anderen, die hatten diesen Heiligen Geist nicht. Aber es gab auch viele Gemeinsamkeiten. Die haben alle gemeinsam geglaubt, das Alte Testament ist das Wort Gottes. Und die wussten auch, was das Zentrum vom Alten Testament ist. Nämlich das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber jetzt gab es einen Unterschied, nämlich den Heiligen Geist. Und vom Heiligen Geist lesen wir in Römer 5, Vers 5, dass der Heilige Geist in uns dass durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in uns ausgegossen worden ist. Und das ist jetzt interessant. Wenn jetzt die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in uns ist, sind wir auch befähigt zum in der Liebe leben? Sind wir fähig, um das Gebot Gottes zu erfüllen? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Ohne den Heiligen Geist ist es einfach nur ein Riesenkrampf und wir scheitern daran, den Willen Gottes zu tun. Wir sehen, der große Unterschied zwischen den an Jesus glaubenden Juden und den anderen Juden war und ist bis heute die Befähigung, das Wort Gottes, das Gebot Gottes zu leben. Und das ist jetzt interessant, dass genau der Heilige Geist am Tag des Festes der Erstlingsgabe gekommen ist. Denn wenn wir die Bibel weiter studieren, sehen wir in Jakobus 1, Vers 18, dass Jakobus da die Gläubigen auf eine ganz interessante Weise bezeichnet. Jakobus 1, Vers 18. Da sagt er, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Interessant. Wer zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, gehört zu den Erstlingen der Gemeinde. Übrigens, Jakobus hat vor rund 2000 Jahren diesen Brief geschrieben. Und die Christen damals, die am Anfang gläubig geworden sind, konnten zu Recht als Erstlinge bezeichnet werden. Also wenn man so die ganze Erntezeit schaut, zu der ersten Erntegabe gehörten die. Und das wollen wir uns vor Augen halten. Gläubig sein bedeutet, Gott befähigt uns durch den Heiligen Geist, so zu leben, wie es ihm gefällt. Gott hat uns das Gebot der Doppelliebe gegeben und durch den Heiligen Geist hat er uns auch den Schatz gegeben, so zu leben. Und jetzt wollen wir mit diesem Schatz, den Gott uns gegeben hat, nicht so umgehen, dass wir den irgendwie in eine Schatztruhe machen und die Schatztruhe gut versorgen, damit ja niemand drankommt, nur ja niemand darf diesen Schatz irgendwie uns klauen und so. Nein, wir wollen diesen Schatz nehmen und ihn gebrauchen. Wir wollen auch in der Liebe Gottes leben, den Heiligen Geist zum Vorschein kommen lassen. Zunächst mal in der eigenen Familie. Das ist ja eigentlich was ganz Logisches, dass man die eigene Familie lieb hat. Den Ehepartner hat man lieb, darum hat man ihn ja auch geheiratet. Die Kinder hat man lieb, die Eltern hat man lieb und so weiter. Aber wenn man jetzt Familie lebt, da merkt man ab und zu, es kann auch schwierig werden in der Familie. Es kann schwierig werden mit den eigenen Eltern. Wenn die Eltern einen so streng erziehen, dass man denkt, das ist alles ein bisschen lieblos. Da kann es sein, dass man dann plötzlich als Kind sagt, und ich will mit meinen Eltern nichts mehr zu tun haben. Die haben so streng mich erzogen, die sind so fies zu mir gewesen. Ich sage einfach Tschüss und mache da eine Barriere. Das ist nicht Leben in der Liebe. Oder es kann auch andersherum sein. Es kann sein, dass die Kinder so stockdumm tun und blöd tun, dass man als Eltern den Kindern dann Worte an den Kopf wirft. Die sind verletzend. Und so die Kinder mit Worten verletzen, das ist nicht in der Liebe. Klar, die Eltern müssen die Kinder erziehen, aber die Kinder so dann verletzen, das ist nicht in der Liebe. Es kann sein, dass man verheiratet ist und am Anfang ist das ganz schön und recht und so, aber dann lernt man auch den Ehepartner kennen, dass der eben auch seine Macken hat und Kanten vor allen Dingen. Und, ja, und dann ärgert man sich immer wieder über dieselben Verhaltensweisen und denkt, wirklich doch nur Single geblieben. Ja, das kann leider auch vorkommen. Und dann tut man sich irgendwie distanzieren und diese Distanzierung, das ist nicht in der Liebe, sondern Gott hat uns ja den Ehepartner gegeben, dass wir einander schleifen und dass wir einander so dem Bild Gottes ähnlicher machen und uns auch eine Hilfe sind auf dem Weg zu ihm. Und da wollen wir nicht einfach resignieren an der Situation, sondern in der Liebe miteinander das Gute füreinander suchen. Und das Schöne ist, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Auch dort, wo es schwierig ist, innerhalb von der Familie, befähigt uns Gott durch seinen Geist, das Gute zu suchen, die Liebe zu suchen. Und diesen Schatz wollen wir leben in der eigenen Familie. Wir wollen die Liebe leben. Und dort, wo wir vielleicht versagt haben, hilft uns Gott auch zu sagen, es tut mir leid. Und dann hat Gott uns so viel Heiligen Geist gegeben, dass es nicht nur für die eigene Familie langt, sondern das langt auch drüber hinaus. Das langt auch für die Familie Gottes, für die Gemeinde. Wir alle sind ja hier in der Gemeinde und wir wissen, wie das hier in der Gemeinde ist. Nicht immer ist man mit allem zu 100% zufrieden. Und dann könnte man manchmal denken, so eine Rappelsgemeinde. Das ist nicht gut, das ist nicht gut und das müsste man verbessern und so. Und hier werden meine frommen Bedürfnisse nicht wahrgenommen und das sollte man noch verändern. Und dann kann man unzufrieden sein. Aber Gott hat uns in die Gemeinde gestellt. Warum? Damit wir auch der Familie Gottes unsere Liebe zeigen. Damit wir in der Familie Gottes seine Liebe leben. Und da wollen wir nicht mit der frommen Ego-Haltung in der Gemeinde leben, werden meine Bedürfnisse alle gestellt und geht es immer nach meinen Vorstellungen, sondern wir wollen in der Haltung leben. Und was kann ich Gutes tun für die Gemeinde, für den Aufbau der Gemeinde Jesu? Wie kann ich der Gemeinde Jesu meine Liebe zeigen? Und dann reicht der Heilige Geist, den uns Gott gegeben hat, auch für die Welt aus. Nicht nur für die eigene Familie, für die Familie Gottes, sondern auch für die Welt. Manchmal haben wir Gläubige den Eindruck, die Welt, in der wir leben, die ist böse. Die böse, böse Welt, der Wertezerfall und ist ja eine Katastrophe. Es wird immer dunkler und schwieriger. Mag sein, aber so wollen wir nicht denken, die böse Welt, und dann wollen wir uns distanzieren, sondern wir wollen denken, die arme Welt. Die arme Welt, in der so viele geistliche Dunkelheit herrscht. Menschen, die zwar sich finanziell so viel leisten können und denen es äußerlich so gut geht, aber letztendlich ohne Jesus ewig verloren gehen, da wollen wir denken, das ist eine arme Welt. Eine dunkle Welt, der es an Licht mangelt. Und wir kennen das Licht und wir wollen der Welt das Licht bringen. Der Hans hat uns ein wunderbares Beispiel gegeben, wer er seine Geschäftskontakte von früher genutzt hat, um auch Gottes Licht weiter zu verbreiten, bis nach Japan. Und manche, die haben ihre Geschäfte hier in der Schweiz oder haben Nachbarn hier in der Schweiz. Wir wollen, wo Gott uns Möglichkeit gibt, sein Evangelium weiterzugeben, da wollen wir das nutzen. Je nach unseren Begabungen, je nach Situation, wie Gott uns hingestellt hat. Und eine Sache können wir alle tun. Wir können beten für Menschen in unserem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Und das wollen wir nicht nur theoretisch wissen, sondern auch praktisch werden lassen. Uns Menschen überlegen, 1, 2, 3, vielleicht manche auch 4, die Jesus noch nicht kennen, damit sie Jesus kennenlernen können. Dafür wollen wir fest beten. Wenn wir uns die beiden ersten großen Jahresfeste anschauen, da sehen wir, 50 Tage nach dem ersten Passa, da hat sich Gott nach der jüdischen Überlieferung geoffenbart und seine Gebote gegeben, seinen Willen gezeigt. Und wenn man das jetzt überträgt, im Neuen Testament sehen wir, 50 Tage nachdem Gott uns erlöst hat durch Jesus Christus, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, die Befähigung, seine Gebote zu befolgen, nämlich durch den Heiligen Geist, so zu leben, wie es Gott gefällt, in der Liebe Gottes zu leben. Jetzt stellt sich für uns natürlich die große Frage, und wie sieht es mit dem dritten großen Jahresfest aus? Hat das auch für uns als Gläubige so eine wichtige Bedeutung? Das dritte der großen Jahresfeste war ja das Fest der Ernte am Schluss von der Erntezeit. Zu dem Zeitpunkt, wo die Ernte vollendet war. Wir würden sagen, es ist das Erntedankfest gewesen. Und dieses Fest hatte bei den Juden auch noch eine andere Bedeutung. Wir kennen dieses Fest auch unter dem Namen Laubhüttenfest. Man erinnerte sich daran, während der Wüstenwanderungszeit lebten die Israeliten nicht in festen Häusern, sondern nur in vorübergehenden Häusern, die immer wieder abgebrochen worden sind, in den sogenannten Laubhütten. Und als die Israeliten dann ins verheißene Land kamen, da brauchten sie diese Laubhütten nicht mehr, aber man erinnerte sich beim Laubhüttenfest immer wieder an diese Zeit. Für uns als Gemeinde Jesu, wir feiern ja nicht so das Laubhüttenfest, oder? Wir feiern Passa, Karfreitag und Ostern, wir feiern Pfingsten, aber Laubhütten, das feiern wir eigentlich nicht so. Und doch hat dieses Laubhüttenfest für uns eine Bedeutung, eine zukünftige Bedeutung. Und dazu ist es gut, wenn wir in den Propheten Zacharja gehen, Zacharja 14, Vers 16. Zacharja 14, Vers 16. Dort heißt es: Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Wenn wir diese Bibelstelle heilsgeschichtlich einordnen, da sehen wir, diese Bibelstelle bezieht sich letztendlich auf die Wiederkunft von Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, wird er der König über der ganzen Welt sein, über alle Völker der Erde. Die Menschen, die Völker, die sich zunächst gegen das Gottesvolk gewendet haben, die werden sich bekehren, werden zum Glauben an Jesus kommen. Und dann wird Jahr für Jahr das Laubhüttenfest gefeiert, wo in spezieller Weise Gott, der Herr Jesus Christus, angebetet werden wird. Wir können sagen, was dann passieren wird, ist, dass die ganze Ernte eingefahren sein wird. Die ganze geistliche Ernte wird eingefahren sein. Am ersten Pfingsten sind die ersten Erntegaben eingefahren worden, die Erstlinge der Ernte. Und am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wird die volle Ernte eingefahren sein. Das wird ein wunderbares Fest sein. Wenn wir vorstellen werden, alle Völker werden nicht mehr sich selbst gesetzt sein, sondern werden auf Jesus Christus hören. Da wird kein Krieg mehr gelernt werden. Da wird man in Frieden miteinander leben. Wunderbar wird das sein. Das wird geniale Folgen haben für die ganze Umwelt, für die Natur, wenn Jesus hier als König herrscht und seine heilende Kraft sichtbar wird unter uns Menschen und auch in der Schöpfung. Auf diese Zeit dürfen wir uns freuen. Und das ist für uns wichtig zu sehen. Wir leben nicht nur von der Erlösung her, wir leben nicht nur in der Befähigung her, sondern wir dürfen auch auf die Vollendung warten. Wenn Jesus wiederkommt, wir dürfen uns freuen auf diese Zeit. Wir können positiv in die Zukunft schauen. Wenn wir diese drei jüdischen Feste und ihre Bedeutung für uns das zusammenfassen wollen, in drei Schlagwörtern, können wir das in den Wörtern tun: erlöst, befähigt, vollendet. Wir dürfen aus Dankbarkeit für unsere Erlösung Gott gegenüber leben. Und der Blick auf unseren großen Erlöser hilft uns auch in den Zeiten, wo wir es schwer haben. Derjenige, der uns von der größten Not befreit hat, er steht uns auch in all den kleineren Nöten, die wir im Leben haben, bei. Er lässt uns nicht allein. Wir sind befähigt. Gott hat uns seine Gebote gegeben, aber die müssen wir nicht aus eigener Kraft erfüllen. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und jetzt wollen wir auch in der Liebe Gottes leben, in der eigenen Familie, in der Gemeinde, aber vor allem auch den Menschen gegenüber, die Gott noch nicht kennen. Wir wollen seine Liebe sichtbar machen und wir dürfen uns freuen auf die Zeit, wo Jesus wiederkommt, wenn die Erntegaben alle eingebracht sind, wenn die Vollendung da sind, voll sein wird. Voller Vorfreude dürfen wir auf dieses Ereignis schauen. Aber wir wollen immer auch im Gedächtnis haben, wir befinden uns in der Erntezeit. Die Erstlinge sind eingebracht. Die Vollendung steht noch aus. Und wir wollen in der Ernte, in die Gott uns gestellt hat, nicht untätig sein, sondern wollen darin tätig sein. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass jetzt Ferienzeit ist. Und gerade zu Beginn dieser Ferienzeit haben wir gehört, was für Feste du deinem Volk, dem Volk Israel, verordnet hattest. Wir haben über die Bedeutung für uns gehört und Herr, wir sind so dankbar, dass du uns erlöst hast. Wir wollen aus der Erlösung herausleben. Danke, dass wir nicht aus einem Druck herausleben müssen, du musst, du musst, du musst, sondern wir dürfen dankbar sein, dass wir in dir einen Erlöser haben, der unser Heil ist. Und du kennst auch die Lebenssituationen, wo manche von uns Schweres zu tragen haben. Wir bitten dich, dass du uns stärkst, auf dich zu schauen, dass du uns hilfst, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern an deiner Kraft andocken können. Danke, dass wir wissen dürfen, du hast uns lieb. Danke für deine Liebe und die Befähigung, auch in deiner Liebe zu leben, den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Lass du uns Menschen sein, die deine Liebe sichtbar machen in der Welt, in der wir leben. Zunächst in der eigenen Familie, aber auch in der Gemeinde. Und gebrauch du uns vor allen Dingen auch als Werkzeuge, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen dürfen. Zeig du uns, welchen Menschen in unserer Umgebung, in unserem Umfeld wir dein Evangelium näherbringen können. Danke auch für die wunderbare Zukunftsperspektive, die du uns gibst. Dass du eines Tages wiederkommen wirst und die Vollzahl der Gläubigen dann auch einkehren wird und dich als König anerkennen. Wir danken dir, dass du kommst als König und Herr der Welt und dass du das Böse, was jetzt ist in dieser Welt, zum Guten wenden wirst. Wir bitten dich, dass du uns in der Vorfreude auf der Perspektive der Vollzahl der Ernte, dass du uns in Vorfreude darauf auch tätig sein lässt und uns immer wieder auch zeigst, wie wir darin tätig sein können in der Ernte, wo du uns hingestellt hast. Amen.